Okay, und dann würde ich gerne unsere nächste Speakerin vorstellen. Und zwar haben wir heute hier Greta Nambutin, die uns über ihr Programm oder ihre Initiative MenoWise etwas erzählen wird. Und ja, sie hat über 20 Jahre Praxiserfahrung über oder mit Frauen- und Hormongesundheit und wird uns jetzt etwas über ja, ihr Programm MenoWise und die Wechseljahre und diese Zeit erzählen. Vielen Dank.
Danke dir. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hört man mich so gut oder schreie ich? Nee, alles okay. Ich freue mich sehr, hier zu sein und mit euch zusammen in dieses so spannende Feld und manchmal auch sehr herausfordernde Feld der Wechseljahre einzutauchen. Und das ist mir so ein großes Anliegen, weil es oft ganz negativ belastet ist oder es viele negative Vorurteile und Ängste darüber gibt und auch ganz viel Unwissenheit. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil da so ein Gold in dieser Zeit auch liegt. Und mein Anliegen ist es, dass ihr da nicht nur einfach durchkommt, es irgendwie überlebt, sondern diese Zeit für euch nutzt und da die Geschenke draus zieht und gestärkt daraus hervorgeht, weil darum geht es letztendlich. Es gibt große Schwellen in unserem Leben. Die erste ist der Eintritt ins Leben, also unsere Geburt. Die zweite ist der Eintritt in unsere fruchtbare Zeit, die Pubertät. Die dritte ist dann der Austritt aus dieser Zeit, also die Wechseljahre. Und die vierte letztendlich unser Tod. Und das sind sehr große transformative Schwellen. Und heute geht es eben um die Wechseljahre und wie wir sie zu einer kraftvollen Zeit werden lassen können, um den Raum dahinter möglichst selbstbestimmt gestalten zu können. In diesem Vortrag möchte ich erst darauf eingehen, Wechseljahre, was ist das überhaupt, was passiert da, auch biologisch, hormonell, danach der Deep Dive in die Gefühlswelt, weil das einfach ein ganz großes, wichtiges Thema ist. Der meistgegoogelste Begriff zum Thema Wechseljahre ist Angst und Panik. Das war mir davor auch nicht klar. Aber die Gefühle Wut, Traurigkeit und Angst oder eben auch Panik sind da ganz, ganz oft vertreten. Und zum Schluss geht es dann wirklich auch nochmal um die Selbstwirksamkeit. Was können wir alles tun? Wie können wir uns selber unterstützen? Und dann machen wir, wenn die Zeit noch da ist, eine kleine, wenn ihr Lust habt, kleine Qigong-Übung, die aber nicht so klassisches Qigong ist, sondern eine Mischung aus Selbstmassage und Qigong. Und ja. Ich möchte vorwegnehmen, dass ich den Begriff Frauen verwenden werde, obwohl mir klar ist, dass da manche Menschen vielleicht nicht inkludiert sind. Ich möchte aber gerne alle inkludieren. Also alle Menschen mit Eierstöcken sind hier gemeint. Und es mag auch manchmal für das Umfeld, also für nicht unmittelbar Betroffene, interessant sein, weil Verständnis und Wissen immer hilft, nicht nur uns selbst, sondern auch gegenüber anderen. Also diese Wechseljahre. Was passiert da eigentlich? Ihr kennt wahrscheinlich den hormonellen Zyklus. Darüber würde ich ganz gerne kurz was sagen, weil das so wichtig ist im Verständnis. Wenn wir anfangen zu menstruieren, also mit dem Eintritt in die Pubertät, gibt es eine Steuerungszentrale in unserem Zwischenhirn. Das ist der Hypothalamus. Und der reguliert ganz, ganz viele Prozesse in unserem Körper. Also der ist so eine Art Dirigent für hormonelle Prozesse in unserem ganzen System. Der nimmt Informationen von außen und von innen auf und übersetzt das dann in körperliche Antworten. Darauf komme ich später nochmal zu sprechen. Aber jetzt mit dem Eintritt der Menstruation ist das so, dass der Hypothalamus sagt, okay, jetzt soll hier ein Ei heranreifen und der Hirnanhangdrüse Botenstoffe schickt, die macht, dass sie Hormone aussendet, das FSH, das follikelstimulierende Hormon, was dann macht, dass in den Eierstöcken die Follikel, also die Eizellbläschen mit den Eizellen heranwachsen und sofort beginnen, Östrogen zu produzieren. Östrogen ist einer von den wichtigen Schlüsselhormonen in diesem Kontext. Östrogen macht, dass die Gebärmutterschleimhaut beginnt zu wachsen, damit sich da später ein Kind einnisten kann. Aber Östrogen macht auch noch so viel mehr. Darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Wir haben Östrogenrezeptoren überall in unserem Körper. Wenn dann eine gewisse Größe dieser Eizelle erreicht ist und auch eine gewisse ein gewisses Östrogenlevel erreicht ist, sagt der Hypothalamus, der Taktgeber, so, stopp, reicht. Jetzt soll dieses Ei springen und regt wieder die Hypophyse, die Hirnanhangdrüse aus, Stoffe auszuschütten, in dem Fall das LH. Was macht, dass dieses Ei ein bisschen platzt, die Eizelle springt und dann potenziell eventuell befruchtet wird, sich eines und ein Kind entsteht. Aber erstmal ist es der Prozess, der in Gang gebracht wird. Und diese geplatzte Eihülle, die baut sich sofort zu einem Gelbkörper um, der Progesteron bildet. Progesteron ist das zweite ganz wichtige Hormon in diesem Zusammenhang. Weil nachdem die Gebärmutterschleimhaut also aufgebaut wurde, macht Progesteron, dass es gut durchblutet wird und gut genährt, sodass dann, wenn sich da ein Kind einnistet, das auch gut versorgt ist und die Schwangerschaft stabil ist. Diese beiden Hormone haben aber noch so viel mehr Funktionen in uns. Wenn also in der ersten Zyklushälfte das Östrogen dominant ist, dann sind wir sehr outgoing. Dann haben wir Lust auf Kontakt, auf Verbindung, auf Gespräche, auf Party. Wir gehen aus. Wir wollen im Prinzip biologisch auch einen potenziellen Partner finden, um uns eben zu vermehren. Das ist jetzt sehr biologisch, aber wir bleiben mal auf dieser biologischen Ebene. Das heißt, wir fühlen uns gut, wir sehen auch oft gut aus, wir sind gut genährt, so wie da diese Gebärmutterschleimhaut aufbaut, so baut sich auch unser Haar, unsere Haut, unsere Stimmung, alles baut sich irgendwie so ganz gut auf. Kurz vorm Eisprung kommt dann nochmal ein Testosteron-Peak dazu, das heißt, wir sind ganz besonders draufgängerisch und abenteuerlustig. Und danach, wenn das alles passiert ist und sofort diese Progesteronbildung, Ausschüttung beginnt, dann werden wir wieder entspannter. Dann lassen wir auch mal die Party Party sein, dann bleiben wir einfach auf dem Sofa sitzen, wir verschlafen auch mal was, wir sind einfach gechillt und lassen fünfe gerade sein. So, wenn wir dann also so in unsere End-30er, Anfang-40er kommen, dann beginnt sich das zu wandeln. Also zum einen reagieren diese Eizellen nicht mehr so wie vorher, sind einfach nicht mehr so ansprechbar wie zuvor. Zum anderen gibt es auch irgendwann nicht mehr so viele Eizellen. Und der Hypothalamus, ihr erinnert euch, der Taktgeber, der schüttet also seine Befehle an die Hypophyse aus, die FSH feuert immer mehr. Die sagt so, los, ihr Eierstöcke, bitte bildet mal hier Eizellen. Das heißt, es gibt hohe FSH-Werte, aber die Eizellen reagieren manchmal nur ganz langsam, produzieren wenig Östrogen, manchmal so wenig, dass es nicht mal zum Eisprung kommt. Dadurch fehlt dann komplett die Progesteronausschüttung. Und das macht sehr viel mit uns. Weil zum einen ist es eben so, wie ich vorhin schon gesagt habe, gibt es diese Östrogenrezeptoren wirklich im ganzen System, das heißt im Gehirn, in unseren Muskeln, in unseren Knochen, im Herz, im Mikrobiom, im Darm. Und überall da sorgen diese Hormone für Prozesse. Das Wort Hormon bedeutet anregen, in Bewegung setzen. Das heißt, überall in unserem Körper werden eigentlich Prozesse dadurch angeregt, dass diese Östrogene an die Rezeptoren andocken. Wenn da jetzt also zu wenig Östrogen ist, schalten sich viele Funktionen ab oder werden weniger oder reagieren nicht so richtig. Und das heißt, deswegen sind diese Wechseljahre auch ein solches Chamäleon, die können überall ihre Auswirkungen zeigen oder Symptome hervorbringen. Das heißt, die eine Frau hat vielleicht Brain Fog, Konzentrationsstörung, Wortfindungsstörung, Vergesslichkeit, all diese Dinge. Eine andere, so ne, wie die Gebärmutterschleimhaut sich aufbaut, hatte ich ja auch gesagt, alle anderen Häute und Schleimhäute werden so gut genährt und gepuffert, kommt es zu Trockenheitssymptomen, egal ob das die Augen sind, ob das andere Schleimhäute sind. Das heißt, wir werden anfälliger für Infektionen, weil in den Schleimhäuten ja auch unsere Abwehr sitzt, aber auch sogenannte vulvovaginale Atrophie, wird nicht oft drüber geredet, ist aber ein Hauptsymptom, ist die sogenannte vaginale und vulvovaginale Trockenheit, führt zu Schmerzen, Schmerzen beim Sex, aber auch einfach beim Gehen und macht uns auch da anfälliger für Infektionen. Genauso aber auch das Mikrobiom, und wie ihr vielleicht wisst, ist das Mikrobiom für so vieles zuständig, also für unsere Darmgesundheit, für unsere Verdauung zum einen, das heißt, kann hier zu Blähungen, Verdauungsstörungen kommen, aber eben auch da wieder Immunsystem, Stimmung und Blase, also alles, ja, ich kann nur mal sagen, ich war zum Beispiel, genau, das ist auch nochmal wichtig, ein Drittel der Frauen spürt nur so eine leichte Veränderung. Das geht eigentlich. Die merken schon, die meisten Frauen merken, irgendwas verändert sich. Ein Drittel hat so Symptome von wegen, ich schlafe mal nicht so gut oder ich habe eine kleine Hitzewallung ab und zu. Und ein Drittel hat wirklich massive Probleme. Also ich spreche da manchmal auch von einer Wechseljahreskrise. Und das kann dann eben wirklich viele massive Symptome mit sich bringen. Ich hatte solche Hüftschmerzen, die haben mich nachts aus dem Bett getrieben. Ich konnte aber auch sonst nicht mehr schlafen. Meine Stimmung war katastrophal. War jetzt nicht Angst und Panik, war bei mir Wut und große Traurigkeit. Und das aber eben oft ohne spezifischen Grund. Ich war traurig, ohne zu wissen, warum eigentlich. Ich komme ja später noch mal mehr auf die Stimmung zu sprechen, aber all das ist erstmal kein Vergnügen. Und das Schlimme ist, dass es ganz oft und ganz lange gab es überhaupt gar kein Wissen und keine Aufklärung. Und jetzt fängt es ein bisschen an, geläufiger zu werden. Aber das heißt, Frauen gehen dann zu Ärzten und Ärztinnen, ne? Also zum Beispiel Hüftschmerzen, zur Orthopädin. Die sagt so, nö, alles in Ordnung, einfach mal entspannen. Okay, und das führt dazu, dass Frauen im Durchschnitt bis zu 20 Ärztinnen und Ärzte aufsuchen, bevor klar wird, dass es sich hier um Wechseljahre handelt. Und das finde ich so verrückt, dass es mich wirklich motiviert, darüber aufzuklären und möchte euch Mut machen, wenn ihr irgendwo Ende 30 oder Anfang 40 oder plus seid und ungewöhnliche Symptome an euch beobachtet, dann geht dem nach, lasst euch nicht einfach abspeisen. Und man sollte denken, ja, dann gehe ich zu meiner Gynäkologin und frage die doch einfach mal, bin ich in den Wechseljahren oder nicht. Aber leider gibt es da auch immer noch viel zu viel Unwissenheit. Das soll jetzt anders werden, aber ihr wisst, wie das ist. Die Mühlen mahlen langsam. Und leider ist das Thema Wechseljahre auch in der Gynäkologie ein völlig unterbelichtetes Thema und wird an einem Tag abgehandelt. Außerdem gibt es kein fachübergreifendes Wissen. Ja? Also die Herzärztin weiß dann zum Beispiel eben auch nicht, dass es mit den Wechseljahren connected sein kann, obwohl es zu Arrhythmien kommen kann, obwohl Frauen an Herzinfarkten sterben, an Bluthochdruck leiden, also alles möglich. Und es wird auch diskutiert, dass Themen wie Alzheimer und Demenz, das ja bei Frauen viel höher auftritt und zwar erst nach den Wechseljahren, auch ganz stark mit diesem Östrogenabfall oder dieser Hormoninbalance zu tun hat. Und das sind ernstzunehmende, wirklich große Themen, die es gilt, gründlich zu beobachten. Ihr seid da oft gut beraten mit funktionellen Ärztinnen und Ärzten, weil die da genauer gucken. Oder ihr könnt mich gerne auch kontaktieren. Es gibt ganze Listen von Ärzten und Ärztinnen, die die Wechseljahre mehr auf dem Schirm haben, wo ihr euch informieren könnt, die euch dann auch informieren, hat das was damit zu tun oder nicht. Und diese Wechseljahre unterteilen sich in, also oder mal zur Begriffsdefinition, Wechseljahre, was ist das überhaupt? Vom Eintritt der Menstruation bis hin zu diesem Schwanken der Hormone, also bis zu diesem Abfall, das ist die sogenannte Prämenopause. Das sind wirklich die ganzen fruchtbaren Jahre, bis eben ungefähr Ende 30, Anfang 40. Dann beginnt die Perimenopause. Das ist dieser ganze Zeitraum, in dem unsere Hormone leider nicht gleichmäßig, sondern oft so ruckartig unterschiedlich sinken. Dann kommt die Menopause. Das ist eigentlich nur ein Tag oder eben halt die letzte Blutung, also ein paar Tage im Leben einer Frau und kann definitionsgemäß erst ein Jahr später festgelegt werden. Also ich kann jetzt sagen, letztes Jahr im Mai 24 war meine Menopause. Und danach schließt sich dann direkt die Postmenopause an. In der Postmenopause ist noch wie so ein Teil, kann noch wechselbedingt sein, also diesen Schwankungen unterliegen. Und oft pendeln wir uns dann aber eben auf einem niedrigeren Niveau ein und sind dann auch wieder stabiler. Weil das ist sehr komplex, es geht gar nicht nur um jedes einzelne Hormon, sondern es geht auch um eine Hormonbalance, also wie die im Verhältnis zueinander sind. Und das ist sehr komplex und führt eben dazu, dass es sehr, sehr unterschiedlich sich auswirkt und ausprägt. Und also neben diesen vielen körperlichen Beschwerden, die ich da teilweise gerade schon aufgezählt habe, die ja auch sehr ernst zu nehmen sind, weil jetzt habe ich gerade vom Östrogen gesprochen, aber auch das Progesteron, also das Hormon der zweiten Zyklushälfte, das uns entspannter sein lässt, das hilft, gechillter durch das Leben zu gehen. Wenn das wegfällt, dann sind wir ganz oft viel aufgeregter. Wir finden nicht in den Schlaf, und Schlaf ist aber so eine wichtige Basis für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden, dass das dann eben auch zu mannigfaltigen Störungen führt und da auch oft eben ungünstige Prozesse ineinander greifen. Und das wirkt sich dann auch nochmal ganz besonders stark auf unsere Stimmung aus, und die ist nicht unterzubewerten. Und es ist einfach mal so, also neben Stimmung oder Körper ist es so, viele Frauen fühlen sich so belastet, dass sie zum Beispiel, jede 10. Frau kündigt oder überlegt zu kündigen, reduziert ihre Arbeitszeiten, nimmt aber auch Beförderungen nicht an oder geht einen Jobwechsel nicht an, der eigentlich vielleicht von ihrem Herzen oder Gemüt her anstehen würde. Und dann gibt es aber natürlich auch die Frauen, die ihre ganze Kraft noch irgendwie in die Arbeit stecken und dann aber nachmittags nur noch auf dem Sofa liegen und gar nichts mehr können, einfach gar nichts mehr können, auch keine sozialen Kontakte mehr halten können, überfordert sind vom Alltag. Und all das in der Mitte unseres Lebens, das sollte so nicht sein. Ich mache ja auch viel chinesische Medizin, und da sprechen wir von der Metallphase, also das ganze Leben, aber auch unser Leben ist eingeordnet in 5 Elemente, in 5 Phasen. Das sind Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser. Und Metallzeit ist eben von 42 bis 56. Und die ist ganz besonders davon geprägt, dass wir alles Wesentliche zu uns nehmen und uns von allem Überflüssigen, von allem Ballast befreien. Und das ist auch wie so ein zentrales Thema dieser Zeit. Es ist wie so eine Grundinventur nochmal, zu schauen, was ist mir wichtig und was ist mir jetzt eigentlich wirklich wichtig und von Bedeutung und was behalte ich und was nicht. Und das kann sich auf alle Lebensbereiche erstrecken. Das kann sich auf Menschen beziehen, das kann sich auf Tätigkeiten, auf Routinen, Gewohnheiten, auf alles Mögliche beziehen. Und dadurch kann das auch zu so einer erschütternden Zeit werden, weil Dinge, die vorher ganz selbstverständlich waren, plötzlich nicht mehr selbstverständlich sind. Und das macht natürlich eine gewisse Unsicherheit und birgt ja aber gleichzeitig eine riesengroße Chance, wirklich wie eben bei so einer Inventur jedes Ding nochmal in die Hand zu nehmen und sich zu fragen, dient mir das noch, finde ich das gut, entspricht das meinen Werten, möchte ich das so beibehalten oder lege ich das ab? Und dieses Aussortieren, darin liegt ja eine riesengroße Kraft. Also eigentlich eine Reduktion auf das Wesentliche und uns vom Ballast befreien. Und das ist, glaube ich, auch so eine zentrale Botschaft, die die Wechseljahre für uns bereithält. Wenn wir oft so überfordert sind und nur noch so kämpfen und schwimmen und irgendwie versuchen, unseren Alltag hinzubekommen, dann lohnt es sich innezuhalten, und das steckt ja auch im Wort Menopause so drin, mal Stopp-Taste zu drücken und zu gucken, okay, und brauche ich das denn überhaupt noch? Oder tue ich das nur, weil das andere erwarten oder um jemandem zu gefallen oder irgendwas? Und natürlich geht es nicht darum, anderen keinen Gefallen mehr zu tun oder sich nur noch auf sich zu beschränken. Aber es könnte ja auch sein, das entspricht meinem Wert, dass ich zum Beispiel dem und dem helfe oder für die und die da bin. Aber das wirklich auch nochmal zu überprüfen und zu bemerken, meine Bedürfnisse sind jetzt vielleicht auch andere, als sie noch vor 5, 10, 15 oder 20 Jahren waren. Und wir werden in dieser Lebensphase dazu radikaler aufgefordert als davor. Jetzt würde ich gerne auf diese Stimmung nochmal eingehen, weil die auch so wichtig sind und weil die auch diesen Überforderungsprozess oder Komplex nochmal ein bisschen besser beleuchten. Der Hypothalamus, der also für so viele Prozesse in unserem System zuständig ist, der ist wirklich für Schlaf- und Wachrhythmus zuständig, für Wachstum, für Stimmung, für Appetit und Sättigung, für Durst und Körpertemperatur, also alles Mögliche, was uns betrifft, alle möglichen Prozesse im System. Der empfängt Reize von außen und von innen. Also jetzt mal noch mal weitergesprochen ist das so, der Thalamus, das ist wie Tor der Bewusstheit, des Bewusstseins nimmt Reize auf. Und dann gibt es eine Stelle in unserem limbischen System, das eben ganz viel für unsere Stimmung und Gefühle zuständig ist, das manchmal blitzschnell entscheiden muss, ob etwas gefährlich ist oder nicht. Also wenn alles so, ich sag mal so, wenn wir jetzt einfach ganz langweilige Sachen machen, wird diese Amygdala ganz ruhig bleiben. Aber wenn irgendwie eine Gefahr droht, dann wird diese Amygdala starke Signale aussenden. Das ist so, dass bevor unser Verstand überhaupt denken kann oder reagieren kann oder wahrnehmen kann, ist das eben so, dass wenn die Amygdala befindet, hier besteht eine Gefahr, dann sendet sie Alarmsignale an den Hypothalamus aus, der dann eine körperliche Übersetzung dieser Gefahr macht, also eine körperliche Antwort darauf gibt. Und jetzt ist das so, dass, ich mache mal das Beispiel, da liegt ein schlangenartiges Ding auf der Straße vor mir. Wenn ich so um die 20 bin, denke ich, ah, da liegt ja ein Seil, oder ich denke gar nichts, weil ich einfach ein Seil wahrnehme und daran vorbeigehe. Wenn ich jetzt vielleicht gerade 42 bin, kaum mehr schlafe und die ganze Zeit in so einem Stressmodus bin, sieht meine Amygdala schlangenartiges Gebilde auf der Straße, sendet Alarmsignale an den Hypothalamus, der denkt, okay, wir müssen kämpfen, fliehen oder uns totstellen, und sofort eine Stressantwort macht. Das heißt, Puls, Herzschlag, Atmung und Muskeltonus werden erhöht. Cortisol wird ausgeschüttet, damit wir eben adäquat reagieren können. Das ist so, dass wir dann also quasi durch solche eigentlich fast schon banalen Reize im Außen in Alarmzustände geraten. Und das verschlimmert aber die ganze Dynamik, weil in unserer Nebennierenrinde wird das Cortisol gebildet. Und das nimmt aber davor noch einen Anfang. Also Cortisol ist quasi das Endprodukt. Davor gibt es einen Stoff, der heißt Pregnenolon, und aus dem wird entweder Progesteron, also unser Chill- und Beruhigungshormon, gebildet, oder aber Cortisol. Und da aber Überleben ja immer wichtiger ist als Reproduktion, wird also immer dem Cortisol quasi die Vorfahrt gegeben. Das heißt, dadurch haben wir mehr Cortisol ständig im Kreislauf und weniger Progesteron, das ja eigentlich dazu führen würde, dass sich zum Beispiel auch unsere Amygdala beruhigt. Ne? Also Serotonin auch, aber Östrogen und Progesteron haben eine Amygdala-regulierende, dämpfende Wirkung. Die fällt dann eben halt weg, wenn diese Hormone sinken. Das heißt, wir sind dadurch auch schon mal in einem höheren Alarmmodus. Dann gibt es in diesem limbischen System noch eine andere Struktur, das ist der Hippocampus. Und der ist so etwas wie der Speicher unserer Erinnerungen. Eine Art Bibliothek von Erinnerungen mit Gefühlen verknüpft, mit Bildern, mit Gerüchen, wie so kleine Filme oder Bilder, kennt ihr alle, ne? Wenn wir so Erinnerungen haben an stark emotional geprägte Momente in unserem Leben. Und wenn die Wechseljahre kommen und die regulierende, modulierende Wirkung von Östrogen und Progesteron wegfällt, dann ist diese Verbindung von Hippocampus und Amygdala gestärkt. Das heißt, dass auch innere Reaktionen ganz schnell und wie so überhöht an die Amygdala geleitet werden. Also ich höre einen Satz und sofort fragt sich mein System, bin ich bedroht? Besteht hier eine Gefahr? Kenne ich das? Oh, ich habe da schon mal was erlebt. Und sendet auch wieder diese Alarmsignale an den Hypothalamus, der dann wieder seine Stressantwort macht, seine Stressreaktion. Das heißt auch wirklich kleine Begebenheiten, ein Blick, ein Satz, ein irgendwas, ein Duft, der mir in die Nase steigt, kann wieder diese ganze Alarmbereitschaft in uns hochjagen. Was bedeutet das denn aber auch für uns? Das heißt, diese ganzen Dinge, die wir vielleicht manchmal ja auch runtergedrückt haben, die da irgendwo in unseren Tiefen abgespeichert sind, die spülen nochmal hoch. Und das ist ja neben dem, dass es sich in dem Moment vielleicht unangenehm anfühlt, auch eine Chance, sich das nochmal anzuschauen und vielleicht alte Verletzungen oder auch Traumata nochmal neu aufzuarbeiten. Und das berichten auch viele Frauen, dass ihnen ihr ganzer alter Scheiß, sag ich jetzt mal so, nochmal um die Ohren fliegt, wo man dachte, ach, das ist doch schon längst bearbeitet und habe ich doch abgelegt. Ich dachte, das Thema wäre schon erledigt, und dann ploppt es nochmal hoch. Und auch da wieder, es kann ja auch eine Chance sein, sich nochmal jetzt mit mehr Abstand und gereift, sich Hilfe zu holen, sich damit auseinanderzusetzen und auch da wieder zu gucken, okay, lege ich das jetzt ab, ist das echt ein alter Hut oder beschäftige ich mich nochmal damit und transformiere das in irgendeiner Form. Also geht es auch da wieder darum, aussortieren und näher gucken. Und das ist auch eine Art Befreiungsprozess, ne? Weil wir uns auch auf dieser psychischen Ebene von altem Ballast befreien. Dazu gibt es natürlich auch eine, ich sag mal, neurobiologische oder biochemische Erklärung oder eine Ebene davon, nämlich haben wir Neurotransmitter, die ganz, ganz viel mit unserer Stimmung zu tun haben. Da gibt es Serotonin, das ist so eine Art gute Laune-Hormon oder also macht uns gute Laune. Macht uns glücklich, lässt uns aber auch stabil fühlen. Dann gibt es Dopamin, das ist ganz wichtig für unsere Motivation, aber auch für unsere Lust. Dann gibt es GABA, das ist eher angstlösend, beruhigend, schlaffördernd. Es gibt auch noch Noradrenalin und Glutamat. Es gibt viele, aber gerade diese ganzen Neurotransmitter, die uns auch glücklich machen und beruhigen, sind ganz, ganz hormonsensibel oder hormonabhängig. Und da ist es wieder so, wir können Einfluss darauf nehmen. Wenn wir jetzt die ganze Zeit rumlaufen und denken, oh Gott, mir ist alles zu viel und Hilfe und schon wieder habe ich es nicht geschafft, oh Mann, und jetzt habe ich mich wieder aufgeregt und jetzt habe ich schon wieder losgeheult im Büro und so Vorwürfe machen oder negativ beurteilen oder uns fertig machen für das, was da gerade passiert, dann senden wir im Prinzip wieder, ne, dann machen wir wieder ein Unsicherheitsgefühl in uns, dann machen wir wieder Amygdala-Alarm und Stressantwort und so weiter. Also es hat alles auch wie biochemische Reaktionen löst das in uns aus. Und im Vergleich dazu könnten wir aber auch, ich sag mal, mit ein bisschen mehr Selbstmitgefühl, mit Empathie auf uns schauen oder auch mal hinterfragen, was wir da denken oder auch mal hinterfragen, was wir da eigentlich gerade fühlen. Da gibt es ja auch ganz viele Ansätze. Nur mal ganz kurz, vielleicht kennen ein paar von euch The Work, ne, dass man sich fragt, ist das wirklich wahr? Finde ich da wirklich Beweise dafür, dass es wahr ist? Könnte ich das verlässlich sagen, dass es wahr ist und so? Und uns einfach mal diese Freiheit zu geben, diese kleine Atempause, das mal alles zu hinterfragen, mit mehr Abstand anzuschauen, Verständnis und ja, vielleicht auch ein bisschen also wohlwollender mit uns selber zu sprechen. Und das lässt uns wieder sicherer fühlen, das beruhigt die Amygdala, das schüttet andere Botenstoffe aus, also GABA, Serotonin werden da wieder gestärkt oder auch das Dopamin, mal was anders zu machen. Okay, ich sehe es jetzt einfach mal anders. Und dadurch können wir uns helfen. Damit sind wir jetzt auch schon bei dem Schritt, was können wir eigentlich noch alles tun, um uns selber zu helfen. Und diese ganzen Botenstoffe, die brauchen ja auch wie eine stoffliche Basis. Und da ist zum Beispiel Ernährung eine ganz wichtige Säule. Weil was wir essen, darauf haben wir jeden Tag mehrfach Einfluss. Und es gibt eben eine Ernährung, die uns da unterstützt und gut tut und eine andere, die das nicht tut. Und wenn wir jetzt vielleicht bis dahin gegessen haben, wie es uns gerade in den Sinn kam oder uns nur irgendwie satt gemacht haben, dann ist das jetzt ein guter Moment, sich mit Ernährung auseinanderzusetzen, weil wir eben Östrogen und Progesteron und all diese Stoffe nicht mehr frei Haus einfach so geliefert bekommen, sondern uns mehr darum kümmern müssen. Und für uns Frauen in den Wechseljahren ist es von besonderer Bedeutung, uns pflanzenreich, proteinreich und ballaststoffreich zu ernähren. Weil jetzt nur Proteine, viele Menschen haben das schon gehört, dass Proteine ganz gut sind, essen dann ganz viel tierisches Protein, das macht aber wieder mehr Entzündungen im Körper und nur Proteine, da fehlen uns die Ballaststoffe im Darm, kann sich ganz ungünstig auswirken. Also wir brauchen eben die Ballaststoffe, die Proteine und da ist es am besten, wir essen sehr viele Pflanzen, das heißt alle möglichen Hülsenfrüchte, Kichererbsen, Linsen, Bohnen, aber auch Nüsse, Pilze. Quinoa hat ganz viel Protein und vieles mehr. Das ist ein eigenes großes Feld für sich, die Ernährung, aber jetzt mal hier einmal angerissen. Dann sind gute Fette und Öle von ganz, ganz großer Bedeutung. Und zwar ist es auch so, dass viele Frauen in Wechseljahren zunehmen, ohne etwas an ihren Ernährungsgewohnheiten zu ändern und dann vielleicht gerade bei Fett und Öl einsparen wollen, weil ja, ich will jetzt nicht so fettreich essen, ist aber ein großer Fehler, weil wir gute Öle und Fette, also das heißt Omega-3-Öle, Olivenöl, Avocado, Nüsse, solche Dinge wirklich brauchen, auch zur Hormonproduktion, aber auch für unsere Zellgesundheit, für unsere ATP-Produktion und für die Permeabilität der Zellwände. Und ich meine, unsere Zellen sind die Grundlage des gesamten Seins. Und dafür brauchen wir wirklich dringend diese guten Öle und Fette. Das ist ein Appell, sich wirklich um die Omega-3-Versorgung zu kümmern. Das kann man auch testen lassen, wie ist meine Omega-3-Versorgung, und bestenfalls dann eben so ein Öl mit in die Ernährung einzunehmen. Ich empfehle Cinzino-Algenöl, aber das ist auch nochmal ein eigenes Feld für sich. Und dann sind auch komplexe Kohlenhydrate ganz wichtig, also Pseudogetreide und Vollkorngetreide wie eben Quinoa, Buchweizen, Hirse, auch Vollkornreis, verschiedene Dinge, und eben nicht so viel Weizen- oder glutenhaltige Kohlenhydratprodukte. Ein weiterer wichtiger Faktor ist Bewegung und Sport. Auch da gilt, wer vorher nicht dem so viel Bedeutung beigemessen hat, sollte es spätestens jetzt tun, weil ein weiteres Symptom der Wechseljahre oder dieses Hormonabfalls ist, dass unsere Muskelmasse abnimmt. Also wenn wir nichts machen, wenn wir uns einfach ganz normal wie vorher weiterverhalten, verlieren wir jedes Jahr 3% Muskelmasse. Das sind auf 10 Jahre 30% Muskelmasse. Das ist eklatant. Und deswegen macht es ganz viel Sinn, auch noch aus vielen anderen Gründen, Cardio und Kraftsport zu machen. Tatsächlich Kraftsport, ja. Und da gibt es viele Möglichkeiten. Also ihr könnt irgendwelche Rucksäcke euch aufsetzen, ihr könnt euch aber natürlich auch ein paar Hanteln kaufen, ihr könnt natürlich auch einfach ins Fitnessstudio gehen, okay, aber viele sagen so, ah nee, Fitnessstudio und Gewichte stemmen, das ist nicht meins, aber sich so 2 Hanteln zu kaufen, die zum Beispiel neben dem Schreibtisch sind und die dann einfach mal gestemmt werden auf dem Weg zur Toilette oder als kleine Pause, ist es eh immer gut, am Bildschirm mal eine Pause zu machen, einfach nur so 3 Minuten eine kleine Übung, und das mehrmals über den Tag, ist gar kein großer Zeitverlust und wird sowohl eure Konzentration stärken, als auch eben die Muskeln wieder aufbauen, reduziert auch Entzündungen, ist also einfach nur eine super Sache. Des Weiteren ist der Schlaf ja eine große Sache, also Schlafmangel ist ein häufiges Symptom, und Schlaf ist aber gleichzeitig so eine wichtige Basis für unsere Gesundheit. Das heißt, sich darum zu kümmern, ist auch ganz, ganz wichtig. Und eine Schlafhygiene beginnt im Prinzip am Morgen. Wenn wir morgens nach dem Aufwachen als erstes an die frische Luft gehen, beziehungsweise ans Tageslicht, muss nicht immer Sonnenlicht, sondern Tageslicht sein, fängt schon mal die Serotoninproduktion an, was dann auch am Abend dazu führt, dass mehr Melatonin, unser Schlafhormon, ausgeschüttet wird. Dann ist es auch so, dass wir abends, bevor wir ins Bett gehen, Bluescreens vermeiden sollten, also die letzte Stunde, bevor wir schlafen, keine Bildschirme mehr, sondern möglichst lieber ein Buch lesen oder vielleicht stretchen, mit unseren Liebsten reden, eine Yin-Yoga-Übung machen, irgendwas vielleicht wirklich auch, was unseren Körper nochmal entspannt, ne? Und ob das dann Qigong, Stretching, Faszienrolle, Yin-Yoga oder whatever ist, kann ja jede für sich entscheiden, aber das tut sehr oft sehr gut, weil eben auch, ich sag mal, unsere ganze Faszienstruktur durch diesen Hormonverlust wie angespannter wird. Und da entgegenzuwirken, hilft dann auch wieder A, dem Körper natürlich, dass wir uns wohler fühlen, der Stimmung, aber auch dem Schlaf. Dann gibt es natürlich die ganze Welt der Phytoöstrogene, also Pflanzen. Da darf ich jetzt gar nicht so ganz spezifisch was raten, aber ja, also ganz allgemein könnte man jetzt so sagen, dass Sachen wie Lavendel, Hopfen, Baldrian, Passionsblume und so eine beruhigende, schlaffördernde Wirkung haben. In jedes dieser Felder, ne, ob jetzt Bewegung oder Schlaf oder Ernährung, kann man natürlich tiefer eintauchen, aber ich möchte euch einfach nur mal ein paar Aspekte aufzeigen, immer mit der Aufforderung, vertieft euch in das, wo ihr denkt, da fühle ich mich hingezogen oder das könnte mir besonders hilfreich sein oder davon habe ich ja noch nie gehört, das interessiert mich. Ihr könnt auch gerne bei mir auf der Seite vorbeischauen, ich biete zu allen möglichen Themen viele verschiedene Sachen an. Aber weiter, was man noch tun kann, ich gucke jetzt mal hier einmal auf meinen Zettel, also Schlaf ist ein wichtiges Ding, Licht hat auch ganz viel mit unserer Gesundheit zu tun, also ob sich unsere Gefäße weiten oder nicht, das spielt dann schon wieder auf das ganze Feld Hitze und Hitzewallungen, und wir können da ganz viele Routinen und kleine Gewohnheiten in unseren Alltag einflechten, die uns eben helfen können, dass wir gesunde Gewohnheiten zugunsten von ja, uns im Prinzip schadenden Gewohnheiten etablieren. Und dazu zählen auch kleine Pausen im Alltag. Also einfach so einen 8-Stunden-Tag durchbrettern ist einfach keine gute Idee. Und uns ist eher damit geholfen, auch im Sinne der Produktivität, aber auch im Sinne unseres Wohlgefühls, uns kleine Pausen einzubauen. Und das ist einerseits natürlich wichtig, selber zu verstehen, aber das kann auch für unser Umfeld wichtiger sein. Also dass wir da vielleicht, falls ihr in einem Arbeitsverhältnis seid oder egal in welcher Funktion mit Partnerinnen oder Partnern, zu sagen, hey, alle paar Stunden brauche ich mal eine kleine Pause, egal ob es eine kleine Bewegungspause ist oder ich eine Viertelstunde spazieren gehe oder sogar einen kleinen Nap hinlege, weil mein System braucht das jetzt und nur dann kann ich auch wieder gut weitermachen und mit Energie und Fokus und so weiter weitermachen. Verbindung mit anderen kann auch total hilfreich sein, weil ganz, ganz viele Frauen haben wirklich dieses Gefühl von, oh Gott, mit mir stimmt hier irgendwie was nicht. Ich habe diese Geschichten so oft gehört von Frauen, die am Anfang sogar noch versuchen, das zu kaschieren. Ne? Also die merken, sie können zum Beispiel, also oft fällt es ja auf der Arbeit auf, ne? dass sie einfach das nicht mehr hinkriegen, dass sie Sachen vergessen, dass sie sich nicht konzentrieren können und versuchen, das zu kaschieren und das finde ich so schlimm, statt irgendwie zu sagen so, hey, stopp, ich merke, hier funktioniert irgendwie was nicht, da bedarf es vielleicht auch nochmal Aufklärung auf der anderen Seite, aber das könnte ja auch so ein Appell sein, das eben mehr mit raus in die Welt zu tragen und darauf zu pochen oder darauf hinzuweisen, dass eine Veränderung im Alltag und im Ablauf da förderlich und wirksam sein kann. Und all diese verschiedenen Aspekte, also Ernährung, Bewegung, Sport, also das ist immer so eine Sache, ne? Sport ist das eine, jetzt habe ich gerade von dem Kraftsport gesprochen, aber es geht ja auch ganz viel um die kleinen Bewegungseinheiten so im Tag, also das heißt spazieren oder Radfahren statt die öffentlichen oder das Auto zu nehmen und also den Schlaf morgens schon beginnen, die Routinen verändern und ganz stark auch dieses, wie gehe ich mit mir selber um, wie spreche ich mit mir, wie denke ich auch über mich, was habe ich für ein Bild von mir, also ne, sich zu sagen, oh Gott, jetzt werde ich alt, mein ganzes Leben geht bergab, das ist einfach kein schönes Selbstbild. Und dann auch nochmal zu überprüfen, was tut mir jetzt wirklich gut, was tut mir nicht gut. Und an dieser Stelle sei auch noch mal kurz gesagt, es gibt natürlich das ganz große, weite Feld der Hormonsubstitution. Und das ist auch so eins, das fast unbegründet mit ganz großer Angst besetzt ist, oft, weil es gab da so eine schlimme Studie in den 80ern, die gezeigt hat, dass es eine große Brustkrebsrate gibt bei Hormonersatztherapie. Und das ist aber eine schlecht gemachte, total veraltete Studie mit Hormonen, die so in dieser Form heute nicht mehr verabreicht werden, die aus Pferdeurin gewonnen wurden und wir sind da heute wirklich an einer ganz anderen Stelle. Heute werden bioidentische Hormone verschrieben und die haben auch eine kleine gewisse erhöhte Brustkrebsrisiko Steigerung, sagt man da, ich weiß es nicht, ich habe jetzt irgendwie gerade das Wort verloren, aber wir sprechen hier von 4 bei 1000 Frauen. Und zum Beispiel sind Aspekte wie täglicher Alkoholgenuss, das heißt ein Glas Wein am Tag, machen da ein 24-fach erhöhtes Brustkrebsrisiko. Und kein Mensch sagt so, oh, du trinkst ein Glas Wein, hast du dir das gut überlegt? Das ist nicht gut für dein Brustkrebsrisiko. Aber bei den Hormonen sind alle so im Alarm. Ich möchte jetzt das Brustkrebsrisiko auch nicht herunterspielen, aber es lohnt sich einfach damit, sich damit auseinanderzusetzen und auch da wieder wirklich mein Appell an euch, beschäftigt euch tiefer damit, weil auch da gibt es wieder unterschiedliche Möglichkeiten der Hormonsubstitution. Es gibt einmal die for free von den meisten Ärzten und Ärztinnen verschriebenen Medikamente, die da verschrieben werden, die kosten halt nichts und das ist dann aber mehr so Gießkannenprinzip. Ja, probieren Sie mal einen Hub oder machen Sie mal so, ah ja, nur vielleicht ein bisschen mehr oder so. Und man kann das Ganze aber auch sehr genau anschauen. Und ich bin ganz große Freundin von Messungen, also wirklich auch auf der Mineralstoffebene, auf der Vitaminebene, eben auf der Omega-3-Fettsäurenebene zu schauen, bin ich im Mangel oder bin ich nicht im Mangel und dann gezielt zu substituieren. Und so halte ich persönlich das auch mit den Hormonen. Das ist ein spezielles Verfahren, die Rimkus-Methode. Da lasse ich mir alle 3 Monate Blut abnehmen und kriege dann auf mich zugeschriebene Hormonsubstitution. Das heißt, mein Körper kriegt eigentlich nur das zurück, was ihm fehlt. Und dadurch bin ich in einer ziemlich guten Balance. Aber okay, das sei hier mal am Rande erwähnt. Jetzt würde ich gerne eine kleine Übung mit euch machen. Die ist, also die kann lustig sein, die kann auch nicht lustig sein, sehen wir gleich. Hat was mit Selbstmassage und Bewegung zu tun und es ist mehr so vielleicht wie so ein kleiner Ausblick, auch mal andere ungewöhnliche Sachen zu machen, die ihr sonst vielleicht gemacht habt, um dann zu schauen, was will ich denn machen, ne? Weil Sport kann auch sein, einfach mal ein Lied tanzen zwischendurch oder halt irgendwas, was euch gut tut. Und wer will, steht jetzt auf und macht mit. Ich ziehe mal meine Jacke aus, meine Jacken. Oh, nee, das geht gar nicht mit dem Mikro. Okay, ich lasse meine Jacke an. Also, es gibt so eine Grundbewegung und diese Grundbewegung ist so eine Hüftkreisung, als würdet ihr euch hinsetzen und dann das Becken nach vorne schieben. Also es ist so ein Beckenkreisen, ja, also hinsetzen und nach vorne schieben. So dass das Becken quasi so eine Rotation macht. Das ist die Grundbewegung. Ja? Die machen wir jetzt die ganze Zeit. Und da können die Arme, die hängen hier vielleicht so ein bisschen und bewegen sich sanft mit. Und dann geht es los, dass wir uns öffnen und schließen mit der Bewegung. Macht mal einfach erstmal irgendwie und dann merkt ihr vielleicht, ah, ich mache so, wenn ich mit dem Becken so mache. Also es ist ein Öffnen und ein Schließen der Brust, wie ihr bemerkt. Und wenn wir vorne zumachen, machen wir hinten auf. Also das heißt, wenn wir zwischen den Schulterblättern hinten öffnen, machen wir vorne zu. Es ist wie so eine Gegenbewegung. Wir machen unsere Wirbelsäule durchlässig und wir öffnen unseren Brustkorb. Und dann umkreisen wir, die Brüste haben, umkreisen ihre Brüste. Die keine haben, können das aber auch machen. Also eine Brust hat im Prinzip jeder Mensch. Kreisen erst in die eine Richtung und zwar aber schon so richtig so mit den Armen auch. Ne? Wir bewegen dadurch unsere Schultern und auch öffnen wir wieder den Brustkorb. Das machen wir ein paar Mal in die eine Richtung und dann machen wir es in die andere Richtung. Und immer diese kreisende Hüftbewegung. Und das Ganze lässt sich natürlich hervorragend mit dem Atem verbinden. Oh, über den Atem habe ich gar nichts gesagt. Der Atem ist auch so ein wichtiges Tool. Tief atmen, lange und tief ein- und ausatmen, reguliert immer sofort unser Nervensystem. Also nach ein paar tiefen Atemzügen. Das habe ich leider wirklich vergessen. Aber gut, tief atmen. Und jetzt legen wir unsere Hände auf die Brust und unsere Fingerspitzen, die treffen sich hier auf dem Sternum und wir bewegen uns weiter und drücken immer mal diesen Punkt hier auf unserem Brustbein, Ren 17 in der chinesischen Medizin. Der macht auch ganz viel mit unserem Brustkorb, mit unserer Atmung, mit unserer Stimmung. Und wir atmen, weil das so gut tut. Das ist eine Einladung, immer mal, wenn euch etwas aufregt oder überfordert, ein paar Mal tief ein- und auszuatmen. Das aktiviert sofort unser parasympathisches System, also die Beruhigung. So, des Weiteren öffnen wir jetzt, also öffnen. Wir machen mit unseren Fingerspitzen so eine Art Massage auf unserer Körpermitte und wir bewegen weiter das Becken und es ist so, als würden wir hier unsere Körpermitte aktivieren. Da liegt auch ein ganz, ganz wichtiger Meridian, eine Leitbahn, das ist jetzt chinesische Medizin. Und wir drücken das so ein paar Mal bis zur Symphyse. Machen wir jetzt einfach mal dreimal. Es wird schon ein bisschen wärmer, oder? Ist doch ganz schön. Und danach verbinden wir unsere linke mit der rechten Seite. Und das machen wir durch so eine Bewegung. Das können wir auch bis hier in diese Leisten hinein machen und fangen immer wieder oben an und gehen bis runter und verbinden dadurch unsere Körperhälften und entspannen Leber- und Gallenblase. Das sind die, die in der chinesischen Medizin ganz viel für Stress und Spannung und Wut zuständig sind. Und das Ganze, wir machen das jetzt hier gerade so relativ langsam, das kann man auch sehr dynamisch machen, kann auch helfen bei überschüssiger Energie und Wut und auch Angst. So. Und zu guter Letzt kreisen wir jetzt noch unser Becken. Das ist eh etwas sehr, sehr Gutes. Beckenkreisen ist etwas, was man immer mal am Tag machen kann. Kann auch so eine kleine Bewegungspause sein. Machen wir ein paar Mal in die eine Richtung und ein paar Mal in die andere Richtung. Und weil es auch nochmal so ein super Hack ist, möchte ich euch nicht verschweigen, das Schütteln auch nochmal so eine richtig gute Selbstregulationstechnik ist. Also tatsächlich bei Angst oder Wut auch wieder einfach hinstellen und schütteln. Und das kann ganz groß sein, also wirklich große Sprünge. Und das kann aber auch einfach nur so ein kleines Vibrieren, so ein feines Vibrieren, wie auch innerlich in den Organen und überall sein. Und es kann helfen, wenn wir total wütend sind und auch nur daran denken, wir können auch einfach weiter dran denken und wir schütteln uns trotzdem und schütteln uns tatsächlich wie den Stress aus dem System, aktivieren Vagus und Parasympathikus und tun uns einfach gut. Und das kann man immer machen, wenn man auch mal nur kurz aufs Klo geht und sich eine Runde schüttelt. So, das war's. Dankeschön. Wenn ihr eine Frage habt, könnt ihr die auch gerne stellen. Und sonst sage ich danke und auf Wiedersehen. Ja, du hast eine Frage?
Ja. Dankeschön. Ich nehme diese Hormonsubstitute seit 2 Monaten circa,
ja.
Habe aber mit der regelmäßigen Einnahme manchmal Probleme. Was macht das mit mir, wenn ich das mal...
Also wenn du es mal vergisst, ist das kein Problem. Aber
zweimal
wenn
zum Beispiel, ich bin glaube ich... Ich hatte den Eindruck, dass ich dann 1-2 Tage ein bisschen depri geworden bin.
Ja, also das kann man wirklich direkt merken, ja.
Okay.
Ja, aber ich meine, vielleicht stellst du einfach diese Hormone direkt neben die Zahnbürste.
Ja,
und dann,
ich habe jetzt schon Tage draufgeschrieben.
Ja, sehr gut. Ja. Ja, aber es wirkt sich, Hormone wirken sich einfach direkt und unmittelbar aus.
Ja, ja. Das habe ich auch bei der Einnahme gemerkt. Das
genau.
Fand ich super.
Ja, eben. Ich, ja.
Also der Körper hat sich wieder zurückentwickelt. Das ging rasend schnell.
Das ist toll, ne?
Ja, das war, ups, das war echt so, puh.
Ja, also ich habe nur noch 2 Stunden die Nacht geschlafen und mit diesen Hormonen konnte ich einfach direkt wieder durchschlafen. Also
ja, das schaffe ich leider noch, das hat es noch nicht. Also ich schlafe 4 Stunden nur. Ich habe gehofft auf die Hormone.
Schreib mir mal.
Mache ich gerne. Danke.
Ich bin 20, das heißt noch nicht so
noch nicht
davon
immer.
Betroffen.
Ja.
Aber ich habe ziemlich starke Probleme mit, ich glaube PMS heißt das, also ja. vor dem Beginn der Regel, dass ich da übelst, also vor allem gefühlsmäßig krasse Probleme habe auch und sehr depressiv werde. Gibt es da irgendwas Spezielles, was Sie noch empfehlen oder so, was... Also ich habe jetzt ein paar Sachen auch hier schon mitgenommen, weil ich glaube, man ein paar Parallelen auch ziehen kann. Aber ja. Gibt es irgendwas Spezielles, was Sie für die Situation noch empfehlen können? Oder?
Also ich würde Ihnen tatsächlich empfehlen, sich vielleicht echt bei jemandem Hilfe zu holen, die sowas unter Umständen macht wie chinesische Medizin oder vielleicht auch, weiß ich nicht, Homöopathie oder Osteopathie, weil es ist möglich, ganz viel Einfluss zu nehmen, auch auf diese Geschehen von PMS. Also da würde ich jetzt nicht gleich zu Hormonen greifen, sondern wirklich erstmal über Lebensführung, was gerade alles schon Thema war, aber manchmal auch spezifischere Behandlungen, also zum Beispiel Akupressur, auch Selbstakupressur, Einfluss zu nehmen.
Also wo kann ich mich selber darüber informieren, wenn ich jetzt nicht unbedingt direkt zum Arzt möchte?
Also wo kannst du dich darüber informieren? Ich kann ja auch nur einfach sagen, schreib mich mal an. Also ich habe jetzt nicht die eine Seite, die ich gerade empfehlen kann, wo es dazu, es gibt Frauen-Mädchen-Gesundheitszentrum oder feministisches Gesundheitszentrum, die ganz viel Aufklärung betreiben. Es gibt in allen Städten im Prinzip ja auch viele alternative Heilverfahren, die sich immer mehr mit dem ganzen Menschen beschäftigen, um zu gucken, was steckt hinter den Symptomen und was kann getan werden. Ja, das würde ich empfehlen.
Dankeschön.
Gerne.
Willst du noch eine Frage machen?
Ja, okay. Warum nicht?
Okay. kurz, zu der Person, die gerade gefragt hat wegen der PMS. Also ich weiß ganz viel über PMS und du kannst mich fragen. Und auch, was man da mit Enzymen und Ernährung machen kann, damit das, weil da gibt es so ein Gen, das haben ganz viele Frauen und das macht mit dem Methylstoffwechsel, dass halt das Allopregnanolon, das blockiert die Serotoninrezeptoren, wenn man zu empfindlich ist. Weil irgendwas mit der Leber ist. Und dann gibt es da ein Enzym und das fixt das wieder. Das muss man dann ausprobieren, aber es ist halt sehr gut verträglich und können wir dann ganz viel drüber reden. Meine Frage war, ob diese Bewegungen und Übungen, ob die einen Namen haben, ob die auf der Webseite sind oder weil die sind cool.
Ne, das heißt, es kommt aus dem Nüzi-Qigong, aber das ist natürlich, also Nüzi tatsächlich. Das ist aber etwas sehr Spezielles. Es wird aber teilweise angeboten in manchen Regionen. Es ist, war mehr so als kleine Inspiration gedacht. Ich wüsste jetzt nicht, wo Kurse dazu stattfinden oder so.
Dankeschön.
Ich war jetzt erstaunt über den Zeitraum, den du gesagt hast, von 42 bis 56. Mhm. Das heißt, ich bin jetzt da schon ganz am Ende und wollte fragen, gibt es eine Phase danach und dafür irgendwie, was passiert dann?
Ja, das ist wirklich so, also es wird oft berichtet und gesagt und beobachtet, dass danach eigentlich nochmal wie so ein High passiert, also dass es vielen Frauen richtig gut geht. Aber ich denke, das hat auch was damit zu tun, wie kümmere ich mich um mich selber? Ne? Also wie habe ich diese Phase quasi genutzt und bin ich jetzt total fertig und muss die Scherben zusammensuchen oder habe ich mich mit mir auseinandergesetzt und dienliche Routinen etabliert und ernähre ich mich gut, kümmere ich mich gut um mich und dann kann das einfach wirklich nochmal so einen Peak geben und Frauen, wie gesagt, haben sich bestenfalls von viel Ballast befreit und legen nochmal ganz neu los und darum geht es ja auch, wie will ich denn jetzt diese Zeit danach, ne, wie will ich die denn jetzt kreieren, gestalten und füllen? Also ich möchte dir da Mut und Hoffnung machen.
Hallo. Mit der HAT hat meine Periode aufgehört. Woher weiß ich, wann ich aufhöre mit den Hormonen?
Also da wird empfohlen, dass noch eine Weile, sagen wir mal 1-2 Jahre vielleicht weiterzumachen und dann aber mal auszuschleichen und zu gucken, okay, bleibt alles normal oder weißt du, nur so eine kleine Schwankung oder rutsche ich wieder in das totale Tief rein. Also da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen zu. Es gibt ja auch Stimmen, die sagen, einfach durchnehmen. Ich habe dazu noch keine Meinung, weil ich da noch nicht bin. Ich würde immer aber mal versuchen, es auszuschleichen.
Ja, das ist eine Frage, die schließt sich da an zu dem Ausschleichen. Also ich nehme jetzt schon sehr lange Hormone und ich bin auch nach der chinesischen Medizin schon durch, aber es stimmt nicht.
Ja.
Und auf das High warte ich noch. und ich bin dabei, ich schleiche jetzt schon seit ungefähr 2 Jahren aus und meine Gynäkologin hat mir jetzt gesagt, als ich gesagt habe, oh, ich könnte ja jetzt die Abstände zwischen den Einnahmen noch mehr vergrößern, hat die gesagt, nein, mach das bloß nicht, weil dann kommt es wieder zu solchen, dann kommst du wieder in diese Schwankungen rein und dann wird es wieder ganz durcheinander und da, da, da.
So. Also eigentlich.
Und ich bin jetzt wirklich verwirrt, weil dann denke ich, also jetzt ganz absetzen fühlt sich nicht an wie, das ist jetzt dran.
Ja.
Und weiter ausschleichen soll ich auch nicht. Und dann denke ich, okay, soll ich es für den Rest meines Lebens weiternehmen? So, ja.
Ja, ich glaube, das kann man auch noch gar nicht abschließend beantworten, weil es ja gar keine Erfahrungen darüber gibt. Es gibt ja keine Studien, es gibt keine Beobachtungen, weil es ja jetzt gerade erst so gehandhabt wird. Und es gibt aber, es gibt schon Stimmen, die sagen, ja, es ist einfach so protektiv für Herz und Gefäß und Gehirngesundheit, warum nicht einfach weiternehmen? Aber ich möchte und darf da gar keine Beratung zu geben. Immer wieder nur die Aufforderung, sich damit auseinanderzusetzen und sich quasi, ja, es auch zu versuchen, wie es, und wenn es sich noch nicht gut anfühlt, würde ich es auch noch nicht machen.
Okay, machen wir vielleicht letzte Frage bei dir.
Welchen Einfluss hat die wenn man hormonell verhütet, was hat das für einen Einfluss auf die Perimenopause oder den Start auch allgemein?
Ja, das ist natürlich total interessant, weil solange du dir Hormone zuführst, wird es ja mit deinen eigenen nicht viel machen. Also das überlagert das stark, denke ich. Aber je nachdem, es gibt ja trotzdem noch die körpereigenen. Und wenn es zu massiv wird, wirst du es vielleicht dann trotzdem auch bemerken. Es ist ja nur so, du nimmst ja auch nicht ewig die Pille einfach weiter, ne? So, wie bitte?
Ich meine, wann hört man auf halt mit der... Nein, ich nehme die ja nicht, ich frage das aus Interesse. Wenn man halt die ganze Zeit die Pille nimmt oder allgemein Hormone, kommt man dann später in die Menopause oder so?
Wirklich ganz interessante Frage. Ich denke mal ja. Ich kann es dir gerade gar nicht ganz genau beantworten. Ja, aber natürlich macht es was, wenn sie von außen zugeführt werden. Und trotzdem setzt einfach irgendwann, ja, also ich glaube, es ist vielleicht verspätet und ein bisschen überdeckt, aber es wird trotzdem dazu kommen. Gut.
Ja, vielen Dank nochmal. Vielen Dank, Greta Nambutin, für diesen tollen Vortrag.